إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، liebe Geschwister. Allah سبحانه وتعالى sagt in سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. Als Musa seine Arbeit erfüllt hatte, seine Frist erfüllt hatte und mit seinen Angehörigen reiste. Musa war mit seiner Familie in der Wüste Sinai unterwegs. Anas min janib at-tur naran qala li ahlihim kuthu inni anastu nara. Er hat ein Feuer gesehen an der Seite des Berges und er sagte zu seiner Familie: Bleibt hier, ich habe ein Feuer gesehen. La'alli atikum minha bi khabarin aw jathwatin min an-nari la'allakum tastalun. Ich habe ein Feuer gesehen, vielleicht kann ich euch von dort eine Nachricht bringen, irgendwelche Neuigkeiten oder ein bisschen Feuer, damit ihr euch wärmen könnt. Das ist schon in der Mitte von Suratul Qasas. In dieser Sura wird aber nicht nur erzählt, wie Musa durch die Wüste Sinai geht und wie er zum ersten Mal oder wie er zum Propheten berufen wird, sondern in dieser Sura erfahren wir die ganze Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass überhaupt Musa in dieser Nacht, mitten in der Nacht, mit seiner Familie, Frauen und wahrscheinlich Kinder, durch die Wüste Sinai geht. Wie ist das überhaupt gekommen? Die Geschichte fängt ganz vorne an in der Sura. Musa wird geboren und wir wissen, in seiner Zeit, als er geboren wurde, hat der Pharao von Ägypten beschlossen, dass alle männlichen Neugeborenen von den Kindern Israels getötet werden. Und das war genau in dem Jahr, wo Musa geboren wurde. Und seine Mutter hat ihm auf dem Arm, die Soldaten klopfen an die Tür, die Mutter kriegt Panik, sie legt ihn in einen Korb und legt ihn in einen Fluss, damit er davon schwimmen kann. Die Frau vom Pharao, Asia, findet ihn. Sie sagt zum Pharao: Lass ihn, töte ihn nicht. Wir nehmen ihn als Kind für uns. Und so überlebt Musa und wächst tatsächlich im Schloss, im Palast des Pharaos auf. So beginnt die Geschichte. Und er wird dort älter, verbringt tatsächlich die meiste Zeit dort. Also er ist in der königlichen Familie, kann man sagen. Er wird dort Teenager, recht ansehnlich, kräftig, tüchtig, zuverlässig und wächst in Ägypten auf. Eines Tages geht nachmittags Musa durch die Stadt und er sieht, wie einer von den Kindern Israels mit einem Ägypter einen Streit hat. So wird es in der Sura erzählt. Und er selber ist einer von den Kindern Israels und er schlägt sich auf die Seite von seinem Gefährten, kann man ja sagen, und sie kämpfen zusammen gegen den Ägypter. Was Musa nicht beabsichtigt hat, aber er sehr, sehr kräftig, im Laufe dieses Kampfes stirbt der Ägypter. Die Nachricht verbreitet sich. Derjenige, der bei dem Pharao aufgewachsen ist, der geht durch die Stadt und hat einen anderen Ägypter getötet, obwohl das gar nicht seine Absicht war. Und Musa muss fliehen. Musa kommt raus aus Ägypten, geht erstmal irgendwo hin. Von Ägypten durch Sinai auf die arabische Halbinsel. Und auf der arabischen Halbinsel dann Richtung Süden, wo heute Jemen ist. Damals hieß das Gebiet Median. Auf dem Weg dahin macht er Pause. Er ist schon fast in Median, in Jemen, angekommen und macht Pause an einer Wasserstelle. Und er sieht dort, wie viele Schafhirten ihre Schafe Wasser geben. Und abseits davon stehen zwei Mädchen, zwei junge Frauen. Die haben auch Schafe dabei, aber sie können diesen Schafen kein Wasser geben. Das ist alles die Geschichte aus dieser Sura. Sie erzählt das sehr im Detail. Und er geht zu diesen beiden Frauen hin und sagt: Was ist mit euch? Warum gebt ihr euren Schafen kein Wasser? Und diese beiden Mädchen sagen, da sind alle diese Hirten, die ganzen Männer, und die lassen uns nicht hin. Die machen Theater und vertreiben uns etc. Musa sagt den Mädchen, kein Problem, ich übernehme das für euch. Er nimmt die Schafe von den Mädchen und gibt ihnen was zu trinken. Die Mädchen sind glücklich und kehren zurück nach Hause. Kurze Zeit später kommt eines der Mädchen wieder und sagt zu Musa, wir haben unserem Vater von dir erzählt und er möchte dir gerne eine Belohnung dafür geben. Komm doch einfach mal mit. Musa geht mit den beiden Mädchen mit, kommt zum Vater von den Mädchen und erzählt seine ganze Geschichte. Dass er in Ägypten aufgewachsen ist, im Palast des Pharaos, dass er aus Versehen jemanden getötet hat, fliehen musste, jetzt unterwegs ist und so ist er halt bis nach hier, nach Midian gekommen und hat dann die beiden Töchter von diesem Vater kennengelernt, hat ihnen halt geholfen. Und eines der Mädchen sagt zu dem Vater, das müsste doch ein zuverlässiger Arbeiter sein. Stell ihn doch ein, dass er auf die Schafe aufpasst, einen besseren wirst du nicht finden. Der Vater hört sich das an und sagt, okay, gute Idee. Er bietet Musa an. Du kannst für mich arbeiten, 8 Jahre, vielleicht auch 10, wenn du möchtest. Und zur Belohnung dafür gebe ich dir einer von meinen Töchtern zur Ehefrau. Du kannst sie heiraten. Jetzt, wenn man sich die Situation vorstellt, da ist nur ein Vater mit 2 Töchtern, keine anderen Männer. Wenn es andere Männer gäbe, dann hätten die ja auf die Schafe aufgepasst. Es gibt nur den Vater und die beiden Töchter. Wenn er dort arbeiten möchte für den Vater und er wohnt im selben Haus, dann musste er sowieso eine von seinen Töchtern heiraten. Er kann ja nicht mit 2 jungen Mädchen einfach so da leben, als fremder Mann. Was bedeutet, die Tochter hat ihrem Vater gesagt, sie hat ihm nicht gesagt, mir gefällt er, ich möchte ihn heiraten. Sie hat ihm gesagt, wenn du ihn einstellst, der könnte sich jetzt nützlich erweisen. Und dann weiß der Vater sofort, okay, wenn ich ihn einstelle, muss er sowieso eine von meinen Töchtern heiraten. Das war tatsächlich ein Hinweis von seiner Tochter an den Vater, es ist ein Mann, der mir gefällt. Und der Vater hat das sofort begriffen. Er hat gesagt, okay, wir machen einen Deal. Du kannst für mich arbeiten, ich brauche jemanden. 8 Jahre machst du deinen Job und ich gebe dir einer meiner Töchter zur Frau. Das hat Musa gemacht. Er hat für ihn jahrelang gearbeitet, bis alles vorbei war. Dann ist er mit seiner Familie losgezogen und am Ende dann durch die Wüste Sinai, hat das Feuer gesehen auf dem Berg und Allah hat ihn zum Propheten berufen. Das war die Geschichte. Das Ganze ist 3000 Jahre her. Mehr als 3000 Jahre. Und deswegen konnte das auch alles so passieren. Heutzutage, in Deutschland, im Jahre 2020, wäre diese Geschichte so niemals passiert. Oder wenn, dann wäre es geradezu ein Wunder gewesen. Das hier wäre so nicht passiert. Stellt euch mal vor, eine Tochter sagt einfach so zu ihrem Vater, ich habe einen Mann getroffen, der mir gefällt. Das alleine ist schon an der Grenze, aber nicht nur das. Was ist das für ein Mann? Ein Mann, der nichts hat. Er hat nur das, was er bei sich trägt. Tatsächlich, wenn man so knallhart formulieren wollte, er war ein Obdachloser. Er hatte kein Zuhause, gar nichts. Er kommt nicht aus dem eigenen Dorf oder nicht mal aus dem Nachbardorf. Der kommt aus einem ganz anderen Land. Andere Sitten, andere Kultur, andere Sprache. Er spricht gar nicht die Sprache von Midian. Noch dazu dann fremde Sprache. Wie können die Eltern sich mit den Enkelkindern unterhalten? Er hat auch noch nicht sein Medizinstudium fertig gemacht. Er hat noch nicht mal damit angefangen. Er hat wahrscheinlich nicht mal davon geträumt, irgendwann einmal Medizin zu studieren. Und noch obendrauf sagt er direkt von Anfang an, wisst ihr, warum ich hier bin, warum ich nicht mehr in Ägypten bin? Ich bin deswegen nicht mehr in Ägypten, weil ich in Ägypten als Mörder gesucht werde. Welcher Vater würde tatsächlich einem solchen Mann eine Tochter zur Frau geben? Wer würde das heute machen? Das Einzige, was sie gesehen haben von ihm, er ist tüchtig, er ist zuverlässig, hilfsbereit, er setzt sich für andere ein. Und einer seiner Töchter hat ihm gesagt, hör mal zu, der gefällt mir. Wenn ich ihn anschaue, er gefällt mir. Er ist bereit zu arbeiten, mehr haben sie gar nicht von ihm gesehen. Diese Story, welche Chance hätte Musa gehabt, heute, um die Hand von einem anzuhalten, von einer Tochter anzuhalten? Und noch dazu, er war noch kein Prophet, das kam alles erst später. Das war erst die Geschichte, wo sie durch die Wüste ziehen. Hier war er einfach nur jemand aus Ägypten. Mehr war er noch überhaupt gar nicht. Tatsächlich ist das eines der größten Probleme, ich würde sogar sagen, das größte Problem der muslimischen Jugend in diesem Land. Wahrscheinlich im gesamten Westen. Ich kenne kein größeres. Ich kenne keine Frage, die öfter an mich herangetragen wird. Keine. Welche Chance habe ich heutzutage, einen Ehepartner zu finden? Aber warum ist das überhaupt so ein Problem? Tatsächlich ist das ja eine Sache, ein Verlangen, ein Wunsch, den Allah in jedem Menschen erschaffen hat. Er kann gar nicht anders. Irgendwann hat er diesen Wunsch in sich. Und falls ihr mal darauf geachtet habt, wisst ihr, was das einzige Fest ist, was in jeder Kultur auf dem Planeten gefeiert wird. In jeder. Egal welche Religion, welche Sprache, spielt alles keine Rolle. Es gibt ein Fest, das wird überall gefeiert. Das ist die Hochzeit. Alle anderen Feste sind an Kulturen gebunden. Weihnachten wird nur in christlichen Ländern gefeiert. Tag der deutschen Einheit wird nur in Deutschland gefeiert. In China kennt man den überhaupt gar nicht. Aber die Hochzeit wird überall gefeiert. Überall ist das ein Grund zu feiern. Aber wenn das so ein Verlangen in uns ist, wir haben ja auch andere Verlangen. Wir haben den Wunsch oder das Verlangen nach lecker Essen. Das ist aber nicht das größte Problem. Das werde ich nicht so oft gefragt. Aber warum nicht? Das findet man an jeder Straßenecke. Das Bedürfnis ist sehr leicht zu befriedigen. Aber den Wunsch nach einem Ehepartner ist über alle Maßen und exorbitant hart heutzutage. Es ist über alle Maßen schwer. Und eines der häufigsten Probleme ist, ich weiß nicht, es ist das Banalste überhaupt. Ich erzähle nur davon, was die Leute an mich herantragen. Ne? Also was so die Fragen sind oder die Probleme, von denen ich zu hören bekomme. Wisst ihr, was das Häufigste ist? Warum der Ehemann oder Ehefrau nicht geeignet ist für die Tochter oder für den Sohn? Das Häufigste von allen, die Nationalität. Das ist das Häufigste. Der Grund, warum die Eltern sagen, mit ihm sind wir nicht zufrieden. Das wäre schon mal das erste K.O.-Kriterium für Musa gewesen. Er kommt aus einem ganz anderen Land. Nicht mal aus dem Nachbardorf oder aus dem eigenen Dorf, ein ganz anderes Land gewesen. Aber wir müssen uns mit einer Sache, müssen wir uns abfinden. Der Ehepartner, unser Sohn oder unsere Tochter, das sind diejenigen, die mit ihm klarkommen müssen. Tatsächlich ist das das Wichtigste, dass die mit ihm klarkommen. Das sind diejenigen, die meiste Zeit mit ihm verbringen. Die sind so mit ihm, so eng. Enger geht es nicht. Mit dem Ehepartner hat man eine engere Beziehung als mit irgendeinem anderen Menschen. Zu den Eltern natürlich hat man eine enge Bindung und sie haben ihren Status, das ist alles klar. Aber mit dem Ehepartner wacht man jeden Morgen zusammen auf. Der Ehepartner sieht einen im Erwachsenenalter in einem Zustand, wo einen kein anderer sehen darf. Es ist eine andere Form der Beziehung. Man ist mit niemandem so eng. Das Wichtigste, das Allerwichtigste von allem, ist, dass die beiden klarkommen. Wenn die Eltern oder die Schwiegereltern oder die anderen Leute der Familie oder die Gesellschaft oder die Kultur oder was auch immer, wenn sie damit nicht zufrieden sind, okay, damit kann man leben. Aber womit man nicht leben kann, ist, dass die beiden nicht klarkommen. Damit kann man auf keinen Fall leben. Und unsere Söhne und unsere Töchter, die sind jetzt hier aufgewachsen. Hier in diesem Land. Sie haben nicht mehr die Kultur aus der Heimat. Das sind andere Menschen. Sie ticken ganz anders. Damals hatte man schon verschiedene Kulturen in Mekka und Medina und das hat zu Konflikten geführt innerhalb der Ehe. In Mekka war es so, dass wenn der Mann etwas gesagt hat, die Frau hat nichts dazu gesagt. Sie hat nicht mit ihm diskutiert. In Medina war es umgekehrt. Und wir finden das in den Überlieferungen bei den Sahaba. In Medina war das nicht so. Die Frauen haben mit ihren Ehemännern diskutiert. Die haben das nicht einfach so akzeptiert. Und das hat zu Konflikten geführt. Das war 400 Kilometer. Beides Araber, aber verschiedene Kulturen. Söhne und Töchter, die hier aufgewachsen sind, sie haben nicht die Kultur aus der Heimat. Sie haben nicht mehr diese Kultur aus der Heimat. Und man kann auch überhaupt nicht erwarten, dass sie mit jemandem aus der Heimat klarkommen würden. Wisst ihr, was meine Frau sagt, warum diese Ehe so lange besteht? Wir sind schon über 20 Jahre verheiratet. Und wir kommen gut miteinander aus. Und genau das ist der Grund. Sie sagt immer, es passt einfach. So banal und simpel. Irgendwie passt es. Kein großes Geheimnis, keine große Gottesfurcht und denkt bloß nicht eine Sekunde, sie hält das deswegen so lange mit mir aus, weil ich Marcel Krass bin und ab und zu hier auf dem Mimba stehe. Um Gottes Willen nicht. Das hier ist eine einzige Belastung tatsächlich für die Ehe. Eine so große Belastung, dass es für mich ein K.O.-Kriterium wäre. Ich würde meiner Tochter abraten, wenn ein Prediger kommt, sagt, heirate ihn nicht. Ich kann es ihr nicht befehlen, sie hat ihre eigene Entscheidung, ich will ihr die Entscheidung auch nicht abnehmen. Aber mein Rat wäre, heirate niemals, nie einen Prediger. Das ist nur eine Belastung für eine Ehe. Was das trägt, ist, wir kommen miteinander klar. Wir kommen miteinander klar. Und zusammenpassen ist etwas sehr Individuelles. Es können nicht Eltern hingehen und sie wissen, was zu ihren Kindern passt. Das funktioniert nicht einmal in der eigenen Kultur, geschweige denn, wenn die Kinder woanders aufgewachsen sind. Zusammenpassen ist sehr, sehr, sehr individuell. Es kann sein, dass ich mit jemandem klarkomme und der Nächste überhaupt nicht. Und wenn es nicht passt, könnt ihr sicher sein, innerhalb der Ehe, einer von beiden wird sehr, sehr unglücklich sein. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann auch einfach sein, weil es intellektuell nicht passt. Der eine ist Juraprofessor und seine Frau kann nicht lesen und schreiben, es wird schwer. Die Wahrheit ist, es wird schwer. Und das ist kein Mangel an Gottesfurcht und kein Mangel an Charakter, aber es sind einfach Dinge, die nicht passen. Und Menschen im Alter von 20 oder 25 Jahren treffen ihre eigenen Entscheidungen. Man kann zwar immer sagen, die Eltern sind als Ratgeber beiseite und das ist alles richtig. Und Eltern möchten auch das Beste für die Kinder, das ist auch alles richtig. Aber egal ob Junge oder Mädchen, mit 25 Jahren müssen sie in der Lage sein, eigene Entscheidungen zu treffen. Und wenn das gegen die eigene Kultur ist oder gegen die eigene Tradition, dann sollte das tatsächlich für die Eltern Pech für die Tradition sein. Es gibt doch hier diese sprichwörtliche Mutterliebe, die am Ende bedeutet, dass gerade die Mutter oder allgemein die Eltern alles für die Kinder machen. Alles. Hauptsache den Kindern geht es gut. Wie viel Zeit und Nerven und Energie, ich habe das erst verstanden, als ich selber Vater geworden bin. Wenn die Kinder unglücklich sind und irgendwas haben, man kann nächtelang nicht schlafen, einfach nur wegen der Kinder. Also was juckt es mich dann, wenn ich sehe, meine Kinder sind glücklich, aber die Tradition, der Tradition gefällt das nicht. Was sollte es mich jucken? Und ganz besonders in diesem Land müssen wir uns mit einer Realität abfinden. Unsere Söhne und unsere Töchter, die hier zur Schule gehen, sie lernen Leute vom anderen Geschlecht kennen. Ob uns das gefällt oder nicht. Sie sind mit denen Tag und Nacht zusammen. Nacht will ich nicht sagen, aber zumindest tagsüber. Und das über sehr, sehr viele lange Jahre und das im gefährlichsten Alter überhaupt. Und wenn einer von euch nach Hause, von einer von denen nach Hause kommt zu seinen Eltern und sagt ihnen, ich habe jemanden getroffen, der mir gefällt. Sei es euer Sohn kommt nach Hause und sagt, ich habe eine Schwester getroffen, die gefällt mir. Vielleicht passt es. Oder umgekehrt, eure Tochter kommt und sagt, ich habe einen Mann getroffen, der gefällt mir. Mein Gott, seid froh, wenn das passiert. Wallahi, seid froh, wenn das passiert. Ehrlich gesagt, ich mache Dua, dass das passiert. Das ist ein Wunsch in meinem Herzen, eine Hoffnung. Wenn das irgendwann passieren sollte, ehrlich gesagt, ihr müsst sofort Sujud al-Shukr machen. Ab diesem Zeitpunkt, ihr sollt jede Nacht aufstehen im letzten Drittel und zwei Rakat beten, nur aus Dankbarkeit gegenüber Allah, wenn das passieren sollte. Seid froh, wenn sie jemanden finden. Die Menschen lernen sich hier kennen. Und eines müsst ihr wissen, wenn die zu euch kommen und die sagen, wir haben jemanden getroffen, dann denkt nicht, die haben den gestern erst gesehen. So funktioniert die Welt hier nicht. Wir haben schon über WhatsApp und Facebook und keine Ahnung kommuniziert, wir haben schon Fotos ausgetauscht, wir kennen schon ihre Lebensgeschichte in uns auswendig, dann kommen die zu euch hin und sagen, ich habe jemanden getroffen, der mir gefällt. Jetzt will ich überhaupt nicht hingehen und sagen, das ist schön oder nicht schön oder das islamisch bewerten, ich rede einfach von der Realität. Deswegen stehe ich auch hier nicht hin und rede über das Übel von WhatsApp oder was, das ist einfach die Realität, in der wir leben. Alle Kinder gehen hier zur Schule und alle Klassen haben mittlerweile einen Klassenchat und die sind Tag und Nacht mit Mädchen und Jungen zusammen. Das ist einfach so. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Das ist wie Regenwetter. Das gefällt mir sehr oft nicht. Aber ich kann darüber schimpfen oder nicht schimpfen. Ich kann auf der Mimba stehen und das verfluchen. Aber ich kann nichts daran ändern. Ich kann mich nur entsprechend anziehen. Ob uns das gefällt oder nicht. Sie sind mit dem anderen Geschlecht so. Und wenn sie zu euch kommen und sie haben einen passenden Muslim gefunden, nicht irgendeinen Typen, eine passende Schwester oder einen passenden Bruder, dann seid froh und dankbar. Seid froh und dankbar. Und die Realität ist heute auch so, dass das nicht funktioniert, wie wir das vor 1000 Jahren mal kannten. Da kommt jemand und hat irgendwo gehört, es gibt eine passende Frau und dann sitzt man 30 Minuten und mit dem Vater zusammen und dann weiß man schon, ob das passt oder nicht. Das hat mal funktioniert. Das funktioniert auch in einzelnen Fällen, aber das muss nicht immer kommen. Das muss nicht immer funktionieren. Und wir müssen uns auch nicht einreden, dass die Liebe später kommt und Allah macht das schon so alles. Ich habe zu viele Geschichten davon gesehen, wie das schiefgegangen ist. Viel zu viele, viel zu viele. Auch das sage ich, das kann man schön finden und auch nicht schön finden. Aber es ist einfach die Realität, in der wir leben. Es ist einfach die Realität. Und wenn jemand zu euch hinkommt und er würde euch das tatsächlich offenlegen. Ich meine, das machen die Kinder gar nicht, die sind ja schlau. Ein Sohn kommt nicht zu seinen Eltern hin und sagt, hör mal zu, ich habe schon ein Jahr mit einem Mädchen über WhatsApp geschrieben. Sagen tut das natürlich keiner. Das ist ja schon klar. Aber ihr könnt sicher sein, dass das passiert ist. Aber selbst wenn er das sagen würde, es nützt nichts, jetzt auszuflippen. Jetzt auszuflippen nützt euch überhaupt gar nichts. Wenn man jetzt in diesem Moment ausflippt, ich sage euch, was dann passiert. Die Kinder entwickeln eine gespaltene Persönlichkeit. Und diese Gefahr ist sowieso schon in diesem Land riesengroß. Sie haben zu Hause gegenüber den Eltern den Mantel der Religion. Und sobald sie die Tür schließen, sind sie andere Menschen. Das ist die Realität da draußen. So funktioniert das Ganze nicht. Wenn die Kinder zu euch mit dem Ganzen kommen und denkt nicht, dass das nicht passiert. Das sind Dinge, die heute passieren. Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Aber wenn wir den Weg zum Haram sehr, sehr leicht machen, beziehungsweise der Weg zum Haram ist leicht. Das ist nicht, dass wir den leicht machen. Die Gesellschaft macht ihn einfach nur leicht. Die einzige Möglichkeit, etwas dagegen zu unternehmen, ist, dass man den Weg zum Halal
noch leichter macht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Überhaupt keine andere. Und ich sage, Haram in dieser Gesellschaft ist nicht nur leicht. Leicht wäre schon übel genug. Es ist nicht nur leicht, es ist modern. Es ist modern geworden. Zina ist die modernste Sache überhaupt. Und darüber hinaus ist es einer der stärksten Triebe überhaupt innerhalb eines Menschen. Allah hat den Menschen so geschaffen. Man kann nichts daran ändern. Und noch darüber hinaus ist es nicht nur modern, die Leute lachen dich aus, wenn du das nicht machst. Für die Eltern zu Hause ist das nicht das große Problem, aber für die Kinder in der Schule ist das ein gewaltiges Problem. Die machen das Ganze mit. So ist einfach diese Welt. Wenn man jetzt die Tür zum Halal immer enger macht und immer schwieriger, man trägt selber eine Mitschuld daran, wenn man die Kinder zum Haram treibt. Aber darum geht es mir ehrlich gesagt auch nicht in erster Linie. Ich appelliere eigentlich viel, viel lieber an das Gewissen der Eltern. Alle Eltern haben doch den Wunsch, dass die Kinder glücklich sind. Das ist doch das Natürlichste überhaupt. Das alleine sollte schon ausreichen, dass man den Kindern den Weg leicht macht. Und wenn sie kommen mit jemandem, der passt, der gefällt denen, was lohnt die große Diskussion? Lasst doch die Leute reden. Wenn ihr aus einem Land und dann kommt, ja, ich weiß, die Familie flippt aus. Was? Einem aus dem Land? Aus dem Dorf? Mit der Sprache? Und so weiter und so fort. Ich kenne das alles. Ja, lasst die Leute reden. Eure Kinder müssen glücklich werden. Nicht der Rest der Familie, nicht die Tradition. Was? Der kommt mit einer Geschiedenen nach Hause? Was werden die Leute sagen? Ja, was werden die Leute sagen? Lass die Leute doch sagen. Das Glück von deinen Kindern hängt nicht davon ab, was die Leute sagen. Es hängt nicht davon ab. Die Leute müssen nicht glücklich werden. Geschieden mit Kind? Oh mein Gott. Höchststrafe. Lass die Leute reden. Lass doch die Leute einfach reden. Du musst keine 10.000 Euro Feier machen, nur damit die Leute nicht komisch gucken. Ich weiß, dass die das tun. Und leider, das waren die Momente, wo ich froh war. Ich bin einfach als Deutscher hier aufgewachsen. Bei uns hat das keinen interessiert. Meine Hochzeit, da waren, ich glaube, 12 Leute oder 12 Gäste angewiesen. 12 oder 13. Meine Eltern, ihre Eltern, unsere Geschwister, fertig. Und die Großmutter von ihr. Das war's. Irgendwo ein Restaurant gemietet und wir haben geheiratet. Die erste Wohnung, die wir hatten, oh mein Gott, 45 Quadratmeter. Alles gebrauchte Möbel. Von hier und da irgendwie was abgestaubt. Mein Schwiegervater ist Schreiner, der hat eine Küche zusammengebastelt. Beste Zeit überhaupt. Ich war Student in der damaligen Zeit, aber ich habe geheiratet. Wir haben eine Ehe geführt. Beste Zeit überhaupt. Ich bin doch jetzt nicht glücklicher, weil ich jetzt eine 110 Quadratmeter Wohnung habe. Wir brauchen nicht viel Geld. Der muss doch nicht unbedingt sein Medizinstudium schon beendet haben. Er muss in der Lage sein, tatsächlich für eine Familie zu sorgen. Das ist richtig. Dazu muss er in der Lage sein. Der kann nebenbei was machen, er kann sein Geschäft haben. Alles so weiter. Das ist seine Verantwortung. Ich sage nicht, nehmt einfach irgendjemanden oder so. Darum geht es mir überhaupt gar nicht. Aber um für eine Familie zu sorgen, muss man nicht Arzt sein. Ich habe Studenten aus dem Ausland getroffen. Die haben Schwestern aus dem Ausland geheiratet. Mit Kindern. Und die haben das Ganze gemanagt. Ja, das Studium dauert dann länger, dann dauert es eben länger. Aber du hast eine Tür zum Haram geschlossen. Und eine zum Halal aufgemacht. Und wenn ihr eine Tochter habt und jemand fragt, dann müsste sie nicht für einen Döner-Teller geben, aber auch nicht für das Bruttosozialprodukt des Industriestaates. Es gibt auch etwas dazwischen. Ich sage nicht, mach die Sache so leicht. Ich kenne das auch. Ne? Ich gab früher Eheschließungen, einer hat einfach Koran auswendig gelernt. Ich bin kein Fan davon. Ich sage das offen. Aber es gibt auch eine Grenze, die ist normal für einen Jungen hier nicht schaffbar. Ich kann gerne jemandem sagen, hör mal zu, wenn du die Tochter haben willst, dann geh ein Jahr arbeiten, du musst jeden Monat 500 Euro sparen. Damit habe ich gar kein Problem. Dann heißt es zumindest, er meint die Sache ernst. Das kann ich auch von ihm verlangen. Aber das ist realistisch. Er kommt irgendwann dahin. Ich muss nicht meine Tochter für einen Döner-Teller geben. Aber irgendwie muss das Ganze für einen Jugendlichen hier machbar sein. Und vielleicht hat sich tatsächlich jemand ausgesucht, von dem man als Eltern weiß, oh Gott, das geht schief. Das ist ein Fehler. Ja, das kann sein. Und das gehört zum Erwachsenwerden mit dazu. Jemand mit 20 oder 25 Jahren macht vielleicht einen Fehler. Und er wird dafür auch gerade stehen, er wird dafür bezahlen. Aber wir können als Eltern nicht hingehen und aus Angst davor, dass irgendwas ein Fehler sein könnte, alle möglichen Türen verschließen. Denn wenn wir das machen, dann wird am Ende nur noch die Tür zum Haram auf sein. Das Schöne ist, wenn sie zumindest zu euch kommen und einen Fehler haben, einen falschen Partner ausgesucht haben, es ist zumindest ein Halal-Fehler. Aber wenn wir alle Halal-Fehler ausschließen wollen, dann öffnen wir irgendwann die Tür zum Haram-Fehler. Der Weltuntergang ist nicht, wenn irgendjemand kommt und man meint vielleicht, es könnte sein, dass irgendwann etwas schief geht. Wenn man alle Türen schließt und dann geht es wirklich schief in Richtung Haram. Das ist tatsächlich der Weltuntergang. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru lakum. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Wenn ich jetzt hier so stehe und sage, macht die Ehe leicht, dann meine ich auch nicht, macht sie leicht unter allen Voraussetzungen, allen Bedingungen oder habe gar keine Bedingungen mehr überhaupt für einen Ehepartner. Darum geht es nicht. Musa hat tatsächlich in dieser Geschichte auf eine sehr, sehr einfache Art und Weise eine Ehe geschlossen. Aber Musa hatte bestimmte Eigenschaften und sie werden in dieser Sura beschrieben. Allah sagt etwas früher in derselben Sura, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَاهُ آتَنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Als er als er erwachsen war, seine Vollkraft erreicht hatte, haben wir ihm Weisheit und Wissen gegeben. Weisheit ist so eine Sache, wenn man das Wort heute hört, denkt man an jemanden so 60 Jahre alt, weißer Bart und so weiter, das ist so Weisheit. Aber Weisheit im Arabischen, so Hikma, bedeutet eigentlich, dass du in der Lage bist, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Das war das, was ihn ausgezeichnet hat. Das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Du findest manchmal Leute mit 18 Jahren, die sind schon in der Lage dazu, und welche mit 35 Jahren, denen fällt nur ein, wie sie mit der PlayStation umgehen. Also, das ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Aber das war ein Kriterium. Musa war in der Lage, er hatte Köpfchen und war in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Heutzutage preisen wir Wissen so. Du hast, keine Ahnung, irgendwas Schönes studiert und hast Wissen angesammelt und wir sind wahnsinnig begeistert davon. Aber Allah erwähnt hier erst Weisheit. Atanahu hukman wa ilma. Weisheit nicht im Sinne von Weisheit 60 Jahre, Weisheit in der Lehre ist vernünftig. Er war ein vernünftiger Mann. War nicht einfach so jemand, der ist so durchs Leben gegangen, so hier und da und inshallah khair, inshallah khair. Nein. Denn was zu tun war, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Die zweite Sache, die man von ihm gesehen hat, was sie wussten, er hat sich für das Gute eingesetzt. Er hätte auch einfach sagen können, diesen beiden Mädchen, was habe ich mit denen zu tun? Er hatte eigentlich gar nichts mit denen zu tun. Warum hat er denen geholfen? Aber er hat das so gemacht. Ohne Erwartung von einer Belohnung. Er hat das einfach so gemacht. Und das war eine gute Eigenschaft. Dritte Eigenschaft, er hat seine Story erzählt, wie er im Pharao, in seinem Palast aufgewachsen ist. Und er war nicht verwöhnt. Trotz allem. Wisst ihr, die heutigen Millionärskinder, das sind mit 25 Jahren sind das noch richtige Rotzbengel manchmal. Nichts, keine Spur von Weisheit. Musa war jemand, er ist in der Upper Class aufgewachsen. Die reichsten 1% im Land. Also Pharao, es gab niemanden, der reich und mächtig war in seinem Land. Aber er war nicht verwöhnt. Er war jemand, hat einfach sein Leben gelebt. Er ist auf dem Boden geblieben. Dann war er ehrlich. Er sitzt gegenüber von dem Vater und er hätte ihm eigentlich die ganze Story nicht erzählen müssen. Also wer kommt da hin und sagt dem Vater einfach so, hör mal zu, so und so und so. Ich habe kein Dach über dem Kopf, ich wurde aus meinem Land rausgeschmissen, weil ich da gesucht werde, etc. Aber er war offen. Wisst ihr, ich habe mal ein Sprichwort gehört hier. Ich weiß nicht mehr, wer das zu mir sagte. Er sagte, ein arabisches Sprichwort sagt, die größte Zeit der Täuschung ist die Verlobung. Verlobung, man ist noch nicht ganz verheiratet, aber man muss jetzt so ein Schauspiel aufbauen, dass man so wahnsinnig liebevoll ist und bekümmert und was auch immer und so weiter. Ja, weil man ja ein Ziel hat, später heiraten zu möchten. Ja. Musa war von Anfang an offen. Das ist meine Story, das bin ich, das ist, was ich zu bieten habe. Und zu guter Letzt, er war bereit, 10 Jahre zu arbeiten. Tüchtig, fleißig, hat angepackt, sagt, mach ich. Das war das, was man von ihm gesehen hat. Das war für die Leute genug. Er hatte nicht viel vorzuweisen, aber man hat gesehen, dass es jemand, der es drauf hat und der vernünftig ist. Dann hat man die Ehe leicht gemacht. Möge Allah unsere Kinder in diesem Land bewahren, unsere Söhne und unsere Töchter, und ihnen allen gute Ehepartner ermöglichen. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa aqim as-salah.